So, herzlich willkommen zur 64. HDV-TL-Podcast-Episode. Heute mit einem Gast, der auch bereits schon mal im Podcast war. Ich habe vorher kurz geschaut, das war genau etwa vor einem Jahr. Ein Gast, der sehr viel gewünscht haben, dass er wieder im Podcast kommt, der Marc Jos. Das mal den Nachnamen hoffentlich richtig ausgesprochen.
Fast richtig gesagt, ja.
Nicht?
Starks S, Jos.
Jos, also, aber ist gut. Gut. Also, für die, die ihn nicht kennen, Geschäftsführer von Switcher. Ein bisschen Nostalgie. Die meisten draussen kennen den geilen Wallfisch noch, wo viele T-Shirts, Hoodies war, etc. Und der Marc ist die Person, die den Brand wieder ein bisschen aufgelebt hat. Und ich freue mich mega, dass du heute wieder da bist, nach einer guten Pizza. Ich hoffe, es hat geschmeckt. Es war falsch beleidigt.
Pizza Fungi! Aber es war fein. Es war
fein, ja. Gut.
Ich habe zwar Prosciutto bestellt, aber Fungi habe ich heute meinen vegetarischen Tag hinter mir. Das ist tipptopp.
Immer. Jeden Tag ein guter Tag. Genau. Und eben bist heute wieder bei uns. Freue mich mega. Und ich bin mega gespannt, was so im letzten Jahr passiert ist. Herzlich willkommen, Marc.
Ja, danke vielmals. Freue mich auch. Und ja, schauen wir mal. Ich habe ganz viel vorbereitet. Du scheinbar auch, oder? Also lassen wir mal los, oder?
Du bist ja der Mann von der offenen und klaren Worte. Das war auch ein Feedback, das viel cool ist, dass man dir so gerne zugelassen hat, weil du einfach frei Schnauze geschnurrt hast, geredet hast, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Und das ist mega spannend. Ich hoffe, wir werden heute sicher auch wieder das eine oder andere Spannende von dir erfahren. Ja, erzähl mal. Ich habe gesagt, vor einem Jahr haben wir uns das letzte Mal gesehen, gehört, auf dieser Ebene. Was ist so passiert bei Switcher seitdem?
Boah, vor einem Jahr, genau einem Jahr. He? Mhm. Das ist gerade so, nachdem als der erste Corona-Schock vorbei war, he? Dann haben wir alles Gefühl gehabt, jetzt geht es drauf, Sommer kommt, oder? Der März zieht langsam wieder an. Es war relativ eine schwierige Zeit gewesen, nach dem Besuch, den ich da bei dir hatte. Wir hatten zwar mit dem Masken-Business durchaus Erfolg gehabt. Das war ein gutes Business gewesen, aber wir haben gewusst, dass es nicht nachhaltig vom Business Case war, sondern dass es einfach drüber war von dieser Pandemie. Und wir haben gewusst, dass es eine Frage von der Zeit ist, dass der Markt geflutet wird werden mit Masken. Weil es ist immer so, wenn ein grosses Bedürfnis nach einem Produkt besteht, dann geht es nicht lang und dann gibt es einen Overkill und der ist dann auch relativ schnell eingetroffen. Und im Bereich Einzelhandel war es schwierig, weil nach der ersten Lockdown-Welle natürlich viele gekämpft haben mit Überlager. Also dort haben wir schwer Fuß gefasst oder nur mit Mühe. Und im Bereich Business-to-Business, wo wir eigentlich auch stark sind, also im ganzen Bereich T-Shirt, Druckstück für Events, für Merchandising, für Firmen, dort ist halt einfach das ist ein Sommer ohne Events gewesen, oder? Also, ich weiß nicht, an wie vielen Events du gewesen bist im letzten Sommer, aber die sind eigentlich alle unisono abgesagt gewesen. Und ja, das hat natürlich schon Einfluss auf das Business. Also es war für uns schon eine schwierige Zeit gewesen. Immer gut. Also wir sind nicht irgendwie in eine Schieflage geraten, aber wir haben natürlich die Ziele, die wir hatten, haben wir natürlich nicht können erreichen. Oder? Und du weißt, wie es ist, wenn du Investoren hast, wenn wir investiert haben in ein Lager. Da kannst du zwar von Corona reden, aber oder, schlussendlich ist Bottomline, oder? Der Constantin würde sagen, der Totomat, oder? Und bei dir ist es einfach Ende Monat Zahlen, die du bringst, das ist überall gleich. Und das ist auch okay so. Und ja, dann im Sommer habe ich, glaube ich, eine gute Eingebung gehabt, wo wir so ein bisschen gesehen haben, dass die Wintersaison vorbereitet wird mit diesen Wintermasken. Und dann haben wir relativ früh etwas angefangen zu entwickeln und haben keine Ahnung gehabt, in welche Richtung es der Markt wird gehen. Und haben dann eigentlich dort haben wir wirklich profitiert einfach von dieser vertikalen Produktion mit eigenen Entwicklungsleuten. Wir haben sicher 100 Versionen gemacht von dieser Maske, hinter sie, für sie. Wo kommt der Filter rein, wie kommt er rein, wie machen wir das erhebt, dass das Produkt sitzt, dass es warm geht und gleich einen Virenschutz hat. Und haben dann die Wintermasken angefangen zu entwickeln und haben dann die im August so pre-launched, also kommuniziert am März. Und ja, dann ist das Wunder eingetreten, wo wir wo ich darauf gehofft habe. Also, so ab August ist das Winterwunder für uns eingetreten, wo einfach das Produkt ist effektiv einfach ein absoluter Volltreffer gewesen, weil der Markt einfach auch da wieder, einfach, es hat nichts wirklich gehabt. Es hat, Entschuldigung, 3-4 Marken gegeben, die bereits schon in diese Richtung etwas gemacht haben. Aber wir haben einfach dann eine gewisse Power gehabt, dass wir natürlich das auch mengentechnisch angebracht haben von der Produktion. Und trotzdem ist es dann gleich bis im Dezember gegangen, bis wir den Lager da hatten. Aber wir haben dann eigentlich innerhalb, ja, ich glaube von 2 Monaten, haben wir irgendwie über 100'000 Stück verkauft von diesen Wintermasken. Und das hat uns dann eigentlich Ende Jahr, lustigerweise, haben wir alle unsere Budgetziele erreicht. Innerhalb von 2 Monaten haben wir eigentlich den ganzen Rückstand aufgeholt gehabt. Und dort haben wir einfach gemerkt, dass die Marke per se immer noch sehr stark ist. Und dass, wenn man innovativ ist, also wenn man frühzeitig auch gewisse Trends erkennt, auch in Krisenzeiten, dass man immer Chancen hat. Das ist jetzt zwar ein bisschen eine Plattitüde, oder? Kann man immer so sagen, aber es ist effektiv so. Ich habe andere Firmen beobachtet, die nicht im Textil sind, die zum Teil wirklich sehr innovativ waren, weil sie einfach andere Bereiche angefangen haben zu pushen, wo sie Potenzial gesehen haben jetzt in dieser Pandemiezeit und so dann halt mindestens haben können die Zeit überbrücken. Also so ist uns das 2020 gelaufen, zum Teil extrem erfolgreich, das Digital-Business extrem erfolgreich und das Business-to-Business und Einzelhandelsgeschäft sehr schwierig. Und ja, teilweise in der Krise halt, wenn du Geschäftsbereich einfach zumachen, also abgeschlossen, 2 Monate geschlossen, ist das natürlich schon, ja, ist für uns schwierig gewesen und für Partner musst du dir vorstellen, dass natürlich zum Teil schon Existenzen dahinter gestanden von Leuten, die weiter haben müssen Mieten zahlen, die nicht wirklich Lösungen angeboten worden sind. Also es hat zwar dann da die Härtefalllösungen gegeben und so weiter. Aber trotzdem, glaube ich, haben viele Leute schon ein bisschen unterschätzt, die gemütlich im Homeoffice waren, wie da zum Teil der Einzelhandel, also der Kleinunternehmer, schon schwer geblutet hat in dieser Zeit. Ja.
Jetzt in dieser Phase, wo, bevor sie da mit dem Topseller auf den Markt gekommen sind, hat es auch wieder, ich komme ja aus einem Konkurs, oder? Hat es auch wieder Phase gegeben für dich, vielleicht auch persönlich, wo das Gefühl hast, hey, Scheiße, jetzt geht es irgendwie wieder in die falsche Richtung?
Ja, aber da bin ich schon bei dir im Podcast. Das war in dieser Zeit, Februar, März war wirklich schwierig. Also dort hatte ich nicht Existenzängste, aber dort sind 2 Sachen zusammengekommen. Das ist einerseits unser Partner, der extrem gross und stark ist in Indien, ist auch unter Druck gekommen, weil die ganzen Produktionen in Asien sind plötzlich stillgestanden. Nicht, weil sie nicht haben produziert, sondern weil die grossen internationalen Firmen von heute auf morgen alle Bestellungen einfach auf Hold gesetzt haben, also annulliert haben. Und du musst wissen, die Textilproduktionen laufen mit extrem viel Vorlauf und da wird extrem viel vorfinanziert, so auch bei uns. Und wo die natürlich gesagt haben, wir haben momentan wirklich ein Problem, weil wir haben, unser Geld ist sozusagen blockiert in diesen Produktionen, die momentan nicht laufen. Wir können euch nicht finanzieren, das heisst, ihr müsst selber schauen. Dort haben wir schon mal eine Woche, 2. Lebst schon mit schlechteren Gedanken, wenn du ins Bett gehst. Dort muss ich sagen, hat der Bundesrat sehr gut reagiert. Das haben viele Leute wahrscheinlich auch nicht gecheckt, aber die Kredite, die sie gesprochen haben, die sind gut gewesen, weil viele Firmen wirklich noch kurzfristig in ein Liquiditätsproblem eingekommen sind, und zwar nur nicht einmal zwingend, weil ihr das Geschäft nicht gelaufen ist, sondern weil sehr viel Unsicherheit im Markt war und viele grosse Firmen ihre Rechnungen blockiert, also ist nicht mehr bezahlt worden. Und durch das, dass der Bundesrat jetzt relativ schnell und wirklich sehr, sehr zügig die Kredite gesprochen hat, ist Liquidität im Markt gekommen und du hast so richtig gespürt, okay, so geht's, oder? Und das hat uns sicher geholfen. Und ab dem Zeitpunkt, wir haben irgendwie 40'000 Stutz bekommen, wir haben erst frisch angefangen und im Vorjahr haben wir noch nicht grossen Umsatz gemacht. Aber nur schon das Geld hat uns einfach geholfen, dass wir haben die 2 Monate ohne Probleme überbrücken können. Und dann hat man relativ schnell gesehen, okay, es geht weiter. Also in Asien sind dann die Produktionen relativ schnell wieder angelaufen. Amerika ist wieder in die Gänge gekommen und die Situation hat sich dann relativ schnell geregelt. Aber ja, die Gedanken sind natürlich schon da gewesen. Da bin ich nicht der Einzige. Ich kenne ganzen Haufen Geschäftsführer und Firmeninhaber, die natürlich ein paar schlaflose Nächte haben. Und bei gewissen anderen Branchen, gerade in der Unterhaltungs- und Eventbranche, schlafen sie heute noch nicht wahnsinnig gut. Oder?
Wie ich gesagt habe, am Anfang, ihr sind ja, oder du bist jetzt der Brand wieder am Aufbauen und Etablieren. Wie zufrieden bist du so ein bisschen mit den Schritten, die wir bis jetzt gegangen sind?
Also eben, es ist ein Bild, wo extrem viel Positives drin ist, also wo wir wirklich auch stolz sein können. Also wir haben den ganzen Geschäftsbereich mit wenig Leuten wieder auf ein Level gebracht, wo wir stolz drauf sein können. Und andere Bereiche, wo wir einfach merken, okay, dort haben wir gemeint, das wäre einfacher, wo wir einfach wirklich knallhart den Markt spüren. Also du bist jetzt 3-4 Jahre weg von dem Markt und in diesen 4 Jahren haben deine Konkurrenten mit Freude die Lücke gefüllt und die ziehen jetzt auch nicht einfach wieder ab. Also du bist da, stehst da natürlich schon in einem Konkurrenzkampf zu anderen Marken, die sich jetzt etabliert haben. Und Wiederverkäufer, die sagen, ja gut, ich arbeite schon wieder mit dir zusammen, aber jetzt auch nicht unbedingt um jeden Preis, weil ich habe jetzt mit diesen anderen Marken mir etwas aufgebaut und ja, du kommst jetzt dann Platz über als Nummer 4 bei mir, oder? Und nicht als Nummer 1 wie früher. Und das habe ich mir ehrlich gesagt einfacher vorgestellt. Ja. Aber du weißt, wie es ist, wenn so, egal ob Startup oder einen Relaunch machst, du hast irgendwelche Businesspläne, wo du kannst 150 Seiten schreiben, du kannst sicher sein, dass am Schluss nichts von dem so eintritt, wie du es dir geschrieben hast. Oder? Und dass zum Beispiel der Business-to-Consumer-Bereich, also der Online-Shop, der auch jetzt nach Europa liefert, dass der aus dem Stand solche Resultate liefert, das hätte man nie im Leben gedacht. Nie im Leben. Der macht heute sicher bereits jetzt schon ähnliche Umsätze, wie wir das noch zu Switcher-Zeiten gemacht haben. Oder? Mit einer Struktur, wo, also wir haben nicht 15 Leute im Büro, sondern das ist alles relativ leicht. Wir haben eine gute Logistik mit dem Pflanzer in der Westschweiz. Und das ist der Bereich, der positiv, der sicher sehr positiv ist. Also, und wir haben gelernt, wie man eine Marke digital promoten. Das haben wir jetzt auch gelernt im letzten Jahr. Vor all diesen jungen Startups, auch mit jungen Leuten, die helfen. Und dort merken wir schon, dass die Marken, der Respond ist sehr, sehr gut. Also das ist sicher etwas, wo wir schon können stolz sein drauf. Und umsatztechnisch sind wir in einer Richtung, wo wir etwa wollen sein. Aber wir sind sicher noch nicht dort, wo unser Investor gerne sein will. Also dort haben wir noch ein bisschen Delta. Aber dort müssen wir arbeiten dran, oder? Und er ist natürlich dort auch schon ein bisschen am Zug. Er muss natürlich jetzt auch schauen, dass wir da die neuen Ideen, oder ein paar gebracht, die wir jetzt da haben, dass wir die natürlich jetzt umsetzen und auch bringen. Weil so ist es bei uns im Markt. Du kannst zwar mit 40 Basic-Produkten kannst etwas machen, aber der Konsument will auch neue Sachen, neue Farben, neue Schnitte, neue Materialien. Und da sind wir schon am Zug, dass wir jetzt müssen, wie da mit diesen Wintermasken halt auch innovativ sein.
Vorher, du hast so ein bisschen das Marketing angesprochen, so ein bisschen digitales Marketing etc. Auch Branding. Jetzt nimm uns mal so ein bisschen mit, wie ihr da so ein bisschen dran hingeht. Beziehungsweise, du hast gesagt, es hat einen mega hohen Stellenwert mittlerweile. Ja, nimm uns mal so ein bisschen mit, wie gönnt ihr das ganze Thema?
Also wie meinst du jetzt genau? Also die ganze
Kommunikation, das Branding, der Auftritt gegen aussen,
Also das Branding und der Auftritt gegen aussen sind immer noch extrem ausbausfähig, okay? Wir sind momentan, die hören sicher auch zu, wir sind momentan am Pitchen mit Agenturen in der Schweiz und wir wollen eigentlich die Marke bis die nächsten 2 Jahre ein neues Image geben. Nicht neu, aber die Marke braucht effektiv jetzt nach dem Relaunch auch ein Rebranding. Das letzte habe ich noch gemacht, das war im 2006. Also da arbeiten wir dran. Im Moment ist alles ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht handgestrickt, aber mit relativ wenig finanziellen Mitteln probieren wir so viel wie möglich zu machen. Wir haben Teams in der Schweiz, wir haben ein Team in Indien. Unser indischer Investor hat eine grosse IT-Infrastruktur in Indien. Das kann man kritisch anschauen. Es hilft uns einfach, weil du kannst als Kleinunternehmen in dieser Skalierung kannst du fast dir das nicht leisten, dass du da 4-5 Leute einstellst, die da irgendwie das Digital-Marketing machen. Also du brauchst Ressourcen. Und da sind wir extrem happy, dass wir da einen Austausch haben zwischen dem indischen Team und dem Schweizer Team. Ist nicht immer einfach. Ja, die verstehen nicht immer den Schweizer Markt, so wie ich sie wahrscheinlich den indischen Markt nicht würde verstehen. Also dort müssen wir dann ein bisschen so die Kulturgaps müssen wir ein bisschen ausbalancieren. Aber ansonsten ist das eigentlich ein relativ guter Mix. Ja. Und wir haben eigentlich eine einfache Formel, wenn es um die Investitionen geht, also um das ganze Werbebudget, ist direkt eigentlich gelinkt zu den Umsätzen oder zu den Renditen, die wir machen im Online. Also wir haben einen klaren Algorithmus. Und, also wir dürfen nicht plötzlich sagen, wir dürfen das Budget runterfahren, wir dürfen das Budget auffahren, sondern die Budget gehen wirklich, wenn der Umsatz steigt, gehen auch die Budget auf. Und also wir haben dort wirklich, haben auch müssen lernen, aber wir sind dort mittlerweile sehr konsequent unterwegs. Weil du kannst online wirklich, ich komme ja eben aus der Offline-Zeit, du kannst online wirklich extrem gut deinen ROI rechnen, deinen Return rechnen. Jeden Franken, den du einsetzt, kannst du analysieren. Du weißt, was Geld angeht. Das ist sicher der extreme Vorteil in dieser Art von der Kommunikation.
Was ist das, wo du schon gesagt hast, es wird ein Rebranding auch geben. Aber was ist das, wo die Leute catcht als Switcher? Vielleicht auch immer noch?
Respekt. Ich glaube schon, die Positionierung von Switcher war schon sehr konsequent immer. Vielleicht ist sie auch ein bisschen diffus, also diffus im Sinn von, wenn du eine Marke bist, die extrem viel macht, also gemacht hat und immer noch macht, gerade im Bereich Nachhaltigkeit, ist es manchmal schwierig, dass du das auf den Punkt bringst. Aber die Nicking-Geschichte mit einem Baum, ein T-Shirt, die ist einfach extrem einfach. Oder? Und marketingtechnisch hat einfach extrem gut aufskalierbar. Und wenn du willst, irgendwie, wir pflanzen Bäume, wir haben ein Animal Shelter, wir haben eine spezielle Färberei, wir haben Biobäume, wir haben so viel, oder? Das ist das immer, oder wie bringst du das in ein Message hier? Und mit Agenturen haben wir schon, ich bin der Meinung, unser Slogan ist schon Made with Respect, oder? Wir sind schon der Meinung, dass Respect ist so unser Keyword, das wir eigentlich dabei behalten, weil es sprachlich gesehen fast überall verstanden wird. Englisch, Französisch, Deutsch. Alle Leute wissen, können sich etwas vorstellen unter dem Wort Respekt. Und das soll so ein bisschen unsere zentrale Message werden. Wie das heute ist, ist immer schwierig. Also wir haben wirklich viele Leute, die kaufen Switcher ein, einfach weil ich habe immer schon seit 20 Jahren das T-Shirt gehabt. Also wegen Komfort, wegen Qualität, wegen der Farbe, wegen dem Schnitt. Es ist bequem, es ist Qualität. Und am Schluss, es ist auch noch nachhaltig. Aber es ist immer noch der Grossteil der Leute kauft schon das Produkt aus ganz anderen Gründen, das ist jetzt einfach nur Nachhaltigkeit. Das hat halt damit zu tun, dass die Marke halt einfach auch schon gewisse Geschichte hat. Oder?
Du bist eigentlich voll auf das eingegangen, auf das, was ich eigentlich so ein bisschen sprechen wollte, beziehungsweise dich ein bisschen triggern
wollte. Wegen den Bäumen, oder was?
Genau. Ja. Ich habe mal einen LinkedIn-Beitrag oder so gewesen, von dir gelesen gehabt. Und eben, wie gesagt, du bist ja ein Mann von den klaren Worten. Und hast ein bisschen müssen schmunzeln. Hast du so ein bisschen das Gefühl, es kumpelt viel auf den Zug ein bisschen auf, eben auch mit den Bäumen etc. Wo Niki natürlich so ein bisschen, eine von den ersten Firmen war. Ja, was ist, sagen wir mal schnell, was ist so deine Meinung? Ist das so bisschen, findest du auch ein bisschen scheinheilig? So in dem
Nein, Sinn? Also bleiben wir bei Nikin, okay? Ich war ja beim Nikola selber auch schon gewesen und ich sage es immer wieder. Die haben all my credit, okay? Mhm. 2016 bis heute so eine Firma cool aufbauen, top. Also, und auch, das ist meiner Meinung nach, sind sie auch die gewesen, wo in der Schweiz auf jeden Fall, so wie ich weiss, so das erste Mal die Idee mit dem Baum wirklich auch konsequent durchzuhalten. Also, sie sind für mich in der Schweiz mindestens der Erfinder von dem Konzept. Oder? Und was mich einfach generell stört und mittlerweile sogar ein bisschen wirklich anpisst manchmal, bei denen, das zum Teil, Neon kennst du, das ist deine Branche, oder? Meine Kreditkarte, Lenzburger Hypothekarbank oder ist Bank dahinter. Jetzt lancieren die ein grünes Produkt. Und das ist so ein geiles Produkt, das ist so innovativ, das ist so cool. Ich top, alles top. Wieso müssen die jetzt eine grüne Karte lancieren und pflanzen einen Baum pro Kreditkarte? Das ist doch so. Das ist doch sowas von nicht innovativ.
Nein, überhaupt nicht.
Oder ein paar Typen lancieren einen neuen Kaugummi. Ah, super, super. Und pflanzen einen Baum. Also, du merkst einfach, oder die Baumgeschichte, das Geniale, was Niki einfach herausgefunden hat, ist, die ist extrem rechenbar von den Kosten her. Und du kannst belegen, ich habe das Baumzertifikat gekauft und ich glaube, dass du kannst belegen, dass der Baum wirklich gepflanzt worden ist, aber der Kosten von dem ist relativ überschaubar. Das heisst, deine Marketingkosten bleiben in einem Rahmen, wo du kannst sagen, hey, ein Baum, okay. Und dann muss ich mir gar keine anderen Gedanken machen, was könnte ich sonst nachhaltig machen für meine Marke. Weil ich habe ja einen Baum gepflanzt, oder? Das ist ein bisschen einfach. Niki, ich mache heute viel mehr als Bäume pflanzen. Das ist alles okay. Aber du hast natürlich, was mich noch mehr nervt zum Teil, sind die so junge Startups, die kommen. Und auch da, nicht falsch verstehen, ich finde es top, all die jungen Leute, die kommen, Design, alles top, top, top. Aber was da kommuniziert wird, da hockt doch einer an und erklärt in einem Video, was Fairware Foundation ist und mit so einer schönen Musik, die im Hintergrund läuft und warum, und für Kinder und für Arbeiter. Und dann gar nicht die Marken schauen, ein bisschen googeln und schauen, woher haben denn die ihre Textilien? Also die kommunizieren, wie wenn sie alles selber machen würden, selber würden in diesen Fabriken das Zeug produzieren. Aber die kaufen das vom Grosshändler in Belgien. Stanley Stella, gross, das ist ein Disclaimer für alle die, die so junge Designer-Klamotten kaufen. Und das ist absolut auch kein Problem. Ich finde einfach, sie sollten es bitte deklarieren, dass es so ist. Stanley Stella ist eine grosse Marke aus Belgien. Die haben eine wirklich geniale Idee gehabt. Wir produzieren Fashion-Produkte für den Merchandising-Markt. Also nicht, um es selber in einem Laden zu verkaufen, sondern wir machen es non-branded, das ist kein Logo drin, und wir verkaufen es für Merchandising. Da habe ich am Anfang auch gesagt, ja, das ist doch kein Markt. Und ich muss mittlerweile sagen, du bist falsch, das ist ein riesen Markt, oder? Das heisst, so ein junges Designer-Startup, das coole Designs hat. Und es ist auch richtig so, wenn du 50 T-Shirts machst, kannst du nicht in eine Fabrik gehen und sagen, ich brauche 50 T-Shirts. Also die kaufen jetzt das hier bei dem Grosshändler ab Lager. Und ja, das ist Gott zertifiziert, das ist Fairware von dir, das hat alle Zertifikate. Aber dann baust du doch nicht eine Homepage und kommunizierst so, wie wenn du jetzt das produziert hast und die Labels selber dir sozusagen... Und das, was mich dann wirklich stört, ist, die Leute haben zum Teil auch nicht wirklich eine Ahnung, was es wirklich heisst, ein Produkt zu produzieren, wie viele Produktionsschritte da dahinter sind. Und das ist ja auch okay, aber dann tu doch bitte das mit dem Nachhaltigkeit ein bisschen oben runterfahren. Sag doch einfach, dass dein Produkt ein Biobaumwollen ist, dass es Gott zertifiziert ist, dass es von Stanley Stella ist. Das ist easy, kein Problem, das ist eine coole Marke. Und dass du dort dein eigenes Design drauf tust. Das ist absolut, Aber wir wollen dann so wie insonieren, das ist mein Brand, ich habe es produziert, ich bin in der Produktion, ich bin selber geschaut. Das stimmt einfach nicht. Oder? Und das stört mich. Weil das ist so ein bisschen, ja, man tut dann so wirklich wie der Konsument irgendwie für falsche Tatsachen stellen. Oder? Und dann tust du es noch in der Schweiz bedrucken. Das ist ja logisch, weil du hast ja dann das Produkt in der Schweiz. Und dann machst du das vielleicht noch in einer Behindertenwerkstatt. Das ist ja auch top. Aber die verrechnen manchmal dann vielleicht einen Preis, der vielleicht sogar noch ein bisschen unter einem Preis ist, den ein normaler Drucker würde verlangen. Also, und das verkaufst du dann aber auch noch als eine gute Tat. Oh, dann ist es einfach too much. Oder? Manchmal ist es einfach too much. Oder? Und das ist das, was mich stört. Das Bäume pflanzen an und für sich. Hey, so viele Bäume, wie momentan gepflanzt werden. Wenn wirklich all die Bäume pflanzen, denke ich, haben wir in 10 Jahren also das Problem mit dem Waldsterben haben wir gelöst. Oder?
Ich so ein das Gefühl habe, also jetzt allgemein, nicht nur in der Textilbranche, einfach wirklich sehr, sehr allgemein, so ein bisschen Nachhaltigkeit, Recycling, Upcycling, Umwelt etc. Das sind ja so Stichwörter, wo einfach die Leute wirklich völlig drauf abfahren.
Wahnsinnig.
Und ich mag mich noch erinnern, beim ersten Podcast von uns hast du gesagt, dass Switcher vor x Jahren doch einmal so eine Linie gelauncht hat und es hat, wenn ich das so sagen darf, keinen Schwanz interessiert, oder?
Also, weißt du, mein erster Mentor, das war Daniel Rüffnach, der ist mittlerweile ein Big Shot bei der SGS zu Genf, Zertifizierungsbude. Der hat im 98 oder 99, nein, ich bin im 2001 zur Schweiz, Switcher gekommen, hat er mir mal gesagt, Wenn Marketingabteilungen bestimmen, was in der Nachhaltigkeit, also im Öko-Nachhaltigkeitsbereich läuft, dann haben wir verloren. Dann ist Game Over. Weil wenn Marketing die Agenda vorgibt, was wir jetzt machen, dann kannst du es vergessen. Was heute einfach das Problem ist, es ist tatsächlich so, Marketingabteilungen oder die Agenturen sagen den Marken, was sie doch bitte noch sollen machen für die Nachhaltigkeit. Oder? Eben, du Bäume pflanzen, Wasser ist ein Thema, da hat es auch coole, wie heissen sie, Aqua, haben wir auch schon etwas gemacht mit denen. Also sie,
Viva con Aqua.
Viva con Aqua, ja. Sehr cool. Die profitieren natürlich davon, weil die Firmen suchen also ein Gefäß, wo sie einen Franken, 50 Rappen, 10 Rappen pro verkauft irgendetwas anzahlen können. Und so Gefäße wie Viva con Aqua, die sind natürlich prädestiniert für das. Ist ja okay, ist kein Problem. Aber eben, dann tut die Marketingabteilung bestimmen, was machen wir. Oder? Und was mir einfach bei gewissen Firmen fehlt, ist, was könnten wir aus eigenem Antrieb besser machen, zum Beispiel in unserer Produktion. Die Art und Weise, wie wir produzieren. Meine Produktionskette, wo produziere ich, mit was für Materialien produziere ich. Wie kann ich das verbessern? Kann ich mehr natürliche Fasern brauchen, weniger Polyester? Das sind alles Themen, wo du als Firma direkt kannst an der Nachhaltigkeit arbeiten. Und nicht einfach obendrauf noch irgendein ein gutes Einkaufen, das dann Marketingtechnik breitschlägt. Und jetzt weiss ich nicht, wie war eigentlich die Frage?
Ich weiss es auch nicht.
Irgendetwas hast du gesehen wegen unser Bio-T-Shirt dort mal. Ja, nein, oder der Vergleich zu heute. Heute ist Nachhaltigkeit überall. Ich meine, schau mal, was bei den Auto läuft im Moment. Oder? Hey, vor 5 Jahren bist du mit dem Tesla angefahren und haben alle gesagt, wow. Elektroauto, cool. Oder? Ich meine, heute, schau mal, die ganze Autoindustrie steigt vollkommen um auf Elektroauto und alles läuft in jeder Werbung unter dem Titel nachhaltig. Wir dürfen kritisch dem entgegenhalten, ist Elektroauto, wenn man es von Anfang bis Ende durchdenkt, von der CO2-Bilanz her wirklich nachhaltiger als ein Diesel oder ein Benziner. Die Frage dürfen wir stellen, da gibt es kritische Fragen, die stille Erde, wie die Batterien hergestellt werden, sind nicht unumstritten. Wie das Recycling von so einem Auto wird laufen, wissen wir heute auch noch nicht so genau. Also, da kann man durchaus auch kritisch sein. Also, aber da wird schon exzessiv mit nachhaltig. Das wird jetzt einfach, das gehört heute einfach zu einem Marketing-Slogan, dass nachhaltig einfach überall vorkommt. Und wo wir dort mal zum Schritt zurück machen, 2001, nicht 2003, die Bio-Baumwoll-Max-Havelaar-Kollektion lanciert haben, nachhaltig, hat das einfach keinen so interessiert. Einfach nicht. Und einfach, weil es... Gut, das Produkt war scheiße, es war nicht schön, die Farben waren nicht schön, es hat auch nicht gepasst vom Produkt her. Und einfach nur nachhaltig hat bei weitem nicht gelangt, dass du überhaupt irgendein Zielpublikum findest dafür. Oder? Und heute habe ich das Gefühl, wenn du draufschreibst, ich pflanze einen Baum oder ich bin Bio-Baumwolle oder ich bin irgendwie noch Fairware Foundation, also sonst noch das Label, habe ich das Gefühl, das reicht. Und dann musst du eben, das Produkt kaufst du irgendwie bei einem Grosshändler und dann hast du einen guten Designer, der ein paar schöne Drücke macht. And game on. That's it.
Das ist so spannend, wirklich.
Ich weiß nicht, ob es spannend ist.
Ich finde es einfach spannend,
ist, aber
das ist
der Zeitgeist. Ja, absolut.
Das ist mega krass.
Absolut.
Ich habe das Gefühl, ich habe es vorher schon gesagt, du hast es zwar ein bisschen abgestritten, aber ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen scheinheilig zum Teil. Aber auch der Konsument.
Natürlich. Ja, aber der Konsument kauft sich natürlich. Wir sind ja alle Sünder, oder? Alle. Ja, wir haben alle eine schlechte CO2-Bilanz. Und weißt du, über den Klimawandel kannst du sagen, was du willst. Der ist natürlich, hat der Mensch den Klimawandel beschleunigt. Dass der Klimawandel sowieso schon immer gegeben hat, das lügt ja auch niemand ab, streitet auch niemand ab. Aber es ist ja klar, dass der Mensch das jetzt beschleunigt hat. Oder? Also fühlen wir uns schuldig. Jetzt wieder die Unwetter in Deutschland und der Hitzetag und Dürre. Und der Mensch fühlt sich schuldig. Ganz klar. Und die Marketingabteilungen sind dort relativ schamlos. Der Konsument fühlt sich schuldig, also geben wir ihm Nachhaltigkeit. Damit er sich wenig schuldig muss fühlen. That's it. Also Nachhaltigkeit ist jetzt schon in vielen Bereichen einfach ein schamloses Marketingvehikel geworden. Ich kann dir ein Beispiel geben von unserem indischen Partner, der verkauft, der hat seit 10 Jahren eine Polyester-Recycling-Anlage. Also die tun seit 10 Jahren die Polyesterflaschen aus dem indischen Raum selber einsammeln. Das ist sehr wichtig. Also nicht importieren von irgendwas, sondern haben selber ein Rücklaufsystem gebildet, tun die Dinge schreddern, waschen und aus dem wird das Polyestergarn wieder produziert. Das ist die letzten 7 Jahre nicht so toll gelaufen. So. Jetzt ist seit 3 Jahren ist der Preis vom Polyester-Recycling in etwa gleich hoch wie vom klassischen Polyester. Zeitweise war es sogar leicht günstiger gewesen. Und was passiert? Ein riesen Run auf das Polyester, das recycelt ist. Warum? Ganz einfach, weil du es besser promoten kannst. Also, du machst ein T-Shirt aus klassischem Polyester, also aus Erdöl. Und ja, okay, dann hast du einfach ein technisches T-Shirt, okay. Jetzt mache ich das aber aus recyceltem Polyester. Dann hat der vom Marketing schon glänzige Augen. Oder? Dann siehst du schon irgendeine PET-Flasche, die dann irgendwie durchs T-Shirt durchgeht. Oder irgendwelche PET-Flaschen, die vom Himmel oben runterfliegen oder zum Ozean rausgenommen. Oder die sehen schon, oh, das können wir so geil promoten. Das ist so top, das ist super. Das ist jetzt genau das, was die Leute wollen. Oder? Und bei uns stellen dann die Leute die Frage, oder bei Switch wird immer sehr kritisch gefragt, ja, wie ist das mit Mikroplastik? Wie viel Mikroplastik ist denn in diesem Produkt? Ich habe manchmal Schlussfrage, ja, fragst du das bei den anderen? Nein, du fragst jetzt das nur bei uns, weil wir halt so transparent sind, oder? Und dann, ja, dann geben wir uns dann halt Mühe und schauen mit unseren Fabriken, wie sieht es aus mit Mikroplastik? Und jetzt haben wir ein Projekt, das läuft, wie man das reduzieren kann, oder? Das ist jetzt eben wieder eine Massnahme, wie du wirklich kannst, in der Fabrik Eingriff nehmen auf so Themen. Mikroplastik ist zum Beispiel ein Thema, das bei vielen Leuten noch nicht angekommen ist. Oder? Das ist das, was nämlich im Wasser, im Abwasser landet und wo schweizweit alle Kläranlagen müssen umgebaut werden, damit sie den Mikroplastik rausfiltern können. Und der kommt vielmals eben auch aus dem Textil. Also Textil mit Polyester, mit speziellen Einfärbungen, technische Textilien. Die haben das Mikroplastik-Ding. Oder? Aber eben, recyceltes Polyester, ein riesiger Trend im Moment, was viele Leute nicht wissen, das kaufst du zum gleichen Preis oder sogar günstiger als klassisches Polyester. Also es ist nicht einmal, dass die jetzt das machen und doppelt so viel zahlen. Oh, die Armen haben so viel investiert in recyceltes Polyester, sondern nein, es ist einfach ein purer ökonomischer Entscheid. Es ist gleich teuer und wir können es viel besser promoten. Also ich kaufe recyceltes Polyester. So läuft es.
So, wirklich auch da wieder mega spannend. Was ich auch in der letzten Zeit ein bisschen gesehen habe und auch gehört habe, ist, es gibt mega viele, du kennst ja die Influencer auf den Social Medias, die zum Teil eben auch so Klamotten und so promoten und auch immer mit dem Nachhaltigkeitslabel.
Von und, Dubai aus, Nachhaltigkeit und Bewerben.
Das ist jetzt eben das Geile, jetzt kommt es ist dann nachher, genau, also das ist ja das eine, ist mal Doppelmoral und das andere ist ja, dass viele so Investigativjournalisten etc. sich den Spass daraus gemacht haben, einmal so ein bisschen die Produktionsketten zu durchleuchten etc. Und einfach immer wieder rauskommt, dass das gar nichts mit Nachhaltigkeit zu tun hat, dass es eher so ein bisschen Etikettenschwindel ist.
Ja gut, das ist schon noch das Zweite, oder? Aber ja, es hat ja den Fall mit diesen Brillen, wo von der Alibaba-Plattform ausgegangen sind und jeder hat die gleiche Brille promotet mit irgendeinem anderen Label drauf und hat gesagt, ich habe da geile Brille. Das ist das gleiche Beispiel, das ich dir gebe mit diesen T-Shirts. Oder? Ja, wir haben da das geile T-Shirt und Gott und Ding, aber das ist alles das gleiche Stanley Stella-T-Shirt, einfach jedes Mal mit einem anderen Druck drauf. Oder? Das T-Shirt ist immer das gleiche. Oder? Aber ich habe manchmal das Gefühl, ja, wir wollen ja schon fast belogen werden von diesen Leuten. Aber also in der Textilbranche, also was mich anbelangt, also zumindest das Stanley Stella Beispiel, ich weiß, wo die produzieren. Die produzieren in Bangladesch. Da kann man jetzt per se schon sagen, Bangladesch. Mm-hmm. Aber ich weiß, die produzieren wirklich auf einer sehr sauberen Plattform. Also ich könnte jetzt denen nicht irgendwie vorwerfen. Also die Leute, die mit dieser Marke arbeiten und die Marke im Merchandising einsetzen, die riskieren eigentlich nicht wahnsinnig viel. Also ich kritisiere nicht, dass sie mit dem Produkt arbeiten, weil ich glaube, das ist immer noch 100-mal besser, als wenn sie irgendein Schrott-T-Shirt von weiss ich, wo ich kaufe und dann das als nachhaltig verkaufen. Also ich glaube, das ist schon, das ist alles okay. In der Textilbranche ist das vielleicht vor 30 Jahren noch das Thema gewesen, also dass man wirklich, wenn man dann ein Produkt zurückverfolgt hat, wirklich plötzlich auf die Welt gekommen ist. Da hat es mal den Fall gegeben von Vögeli, wo dann irgendwie die Pailletten sind irgendwo in Mumbai in einem Hinterhof von Kind aufgenäht worden. Das sage ich halt auch jetzt schon seit 10 Jahren. Also die Firma, die selber produziert und die das nicht im Griff hat, die haben wirklich vieles nicht verstanden. Weil du kannst heute relativ einfach deine Produktionsplattform von vorderst vorne bis hinterst hinten durchgehen, besuchen. Mit relativ wenig Geld kannst du unabhängige Controllings durchführen. Also, wenn das als Firma in einer gewissen Größe nicht machst, dann bist du selber geschuldet. Also, wenn du dann in den Hammer läufst mit Kinderarbeit oder mit Forced Labor und so weiter, dann ist wirklich irgendetwas falsch gelaufen. Bei grossen Firmen, da hat es jetzt den Fall mit China, mit der Forced Labor-Geschichte auf den Baumwollfeldern in China.
Kannst du das noch schnell ein bisschen erläutern?
Ja, ich bin auch kein Spezialist, aber es gibt ja da die Uiguren. Wie heißt die?
Uiguren.
Uiguren. Und die geht man davon aus, dass die sozusagen wie als Gefangene oder Sklavenarbeiter auf diesen Baumwollfeldern arbeiten und sozusagen die Ernten einholen und dort auch sonst in diesen vorgelagerten Betrieb arbeiten. Und das ist wiederum, sind die NGOs gewesen, muss man sagen. Im Textil sind die NGOs immer Vorreiter gewesen, haben immer früh darauf hingewiesen. Und unter Druck ist eigentlich, sind die Grossen wie Nike und H&M sind abgezogen, also haben Baumwolleinkauf in diesen Regionen eingestellt. Das hat den Effekt gehabt, dass nachher die Baumwollpreise sofort unter Druck sind, weil die sind dann nachher ihre Baumwolle in Indien, Pakistan und die anderen Länder einkaufen. Also hat sofort eine Preissteigerung gegeben bei den Rohstoffen, hat sich einfach verlagert. Und man hat dann sozusagen die Baumwolle jetzt aus dem China hat man liegen gelassen. Die wird jetzt einfach auf dem inländischen, chinesischen Markt gebraucht. Ob das mittel- und langfristig zu einer Verbesserung von denen ihrer Arbeitskonditionen wird führen, weiss ich nicht. Da bin ich zu wenig drinnen im Thema. Aber du siehst schon, dass dort grosse Firmen haben, das haben wir einmal gesagt, der grosse Leverage haben die Grossen. Wenn die sagen, das machen wir nicht mehr, oder wir stellen um auf das, oder wir stellen um auf das, dann hat das einen regelrechten Hebel, eine Hebelwirkung auf die Art und Weise, wie sie produziert werden. Und ich habe es auch schon gesagt, H&M und auch Nike, denen kann man zwar auch vieles vorwerfen, aber die haben auch vieles gemacht. Und wenn die etwas machen, also wenn die sagen, wir wollen so und so viel Bio-Baumwolle einkaufen für unsere Kollektionen, dann hat das schon eine gewisse Hebelwirkung auf dem Markt. Natürlich, die könnten viel mehr machen, sie könnten auch viel konsequenter vorgehen, sie könnten auch ihre eigenen Fabriken aufbauen, das wollen sie aber nicht. Also die könnten noch viel mehr machen, wenn es um Produktion geht, aber die wollen halt das Risiko von der Produktion auch nicht übernehmen, weil Produktion führen ist eine andere Disziplin. Oder? Produzieren und verkaufen ist auch eine Disziplin. Selber produzieren, das, was unsere Partner machen, ist halt nochmal etwas ganz anderes.
Also nochmal zurück zu der Nachvollziehbarkeit von der Produktion. Ich habe dich unterbrochen, sorry. So.
Also, du meinst die Rückverfolgbarkeit, genau. Oder wie meinst du jetzt?
Genau.
Ja, bei Switcher dort mal, der Gründer von Switcher hat seinen Respect-Code gemacht, also wo eigentlich jedes Produkt innen so einen Traceability-Code bekommt. Ähnlich wie der Food-Industrie, wo du eigentlich weißt, das kommt aus der Baumwolle kommt aus dem Norden von Indien, wird nachher mit dem Lastwagen in den Süden gebracht, dort geht es in einen Stricker, dort wird es gewaschen, dann geht es in eine Strickerei, dann gibt es den Faden, dann gibt es die Stoffe in den verschiedensten Ausführungen. Dann wird eingefärbt. Was ist das für eine Färberei? Wie funktioniert die? Hat die Wasserosmose? Wird Salz entzogen? Wie manchmal wird das Wasser gebraucht? Nach was für Standards arbeiten die? Was für Kessel haben die? Indien hat übrigens heute relativ, gerade im Südindien, sehr hohe Gesetzgebungen. Also die sind sehr, sehr hoch, was den Standard anbelangt. Und dann irgendwann kommt sie in Konfektion. Und Konfektion ist das, was alle kennen. Das ist dort, wo genäht wird, oder? Dort, wo ganz viele Leute arbeiten, das ist immer noch sehr viel Handarbeit. Und viele Firmen sind zertifiziert für diese Etappe, also für diesen Teil von der Produktion, wissen aber zum Teil selber gar nicht, was ist vorher passiert. Weil der näht, hat alles, was vorher passiert, auch eingekauft für sie. Oder? Und dort ist meiner Meinung nach der Haken, dass viele, das, was du sagst, oder? Die sagen dann, es ist nachhaltig, es ist möglich, dass der Bereich, der genäht wird, tatsächlich alle Zertifizierungen gehabt, aber dass vielleicht eine Jeans in der Türkei in einer Färberei gemacht worden ist, wo die ohne Maske arbeiten, mit Chemikalien, die direkt hinten in Ablauf gehen, das weisst du dann nicht. Und das weisst du nur, wenn du deine Produktionskette lückenlos im Griff hast. Und das erwarte ich heute von jeder Marke, die sagt, wir sind nachhaltig, erwarte ich das. Du kennst jeden Produktionsschritt selber. Und hast ihn entweder selber zertifiziert oder hast ihn zertifizieren lassen und bist mindestens eines im Jahr da gewesen. Das ist meiner Meinung nach das Minimum. Und grosse Firmen haben Einkäufer und die Einkäufer müssen halt die verschiedenen Produktionssteps gehen. Und die meisten interessieren sich aber nicht, was vor... Weil, wie soll ich sagen, du verdienst nichts, also du kannst nichts mehr verdienen daran, wenn du das anschaust. Im Gegenteil, du kaufst sie dann da ein und du sagst, du musst mir aber alle Zertifikate liefern. und ich vertraue dir, dass es dann auch so ist. Und das ist dann auch immer die erste Ausrede, dass man sagt, ja, wir haben das da bei uns mal eingekauft, der hat uns versichert, dass die und die Zertifikate haben, der hat uns angeschaut, da können wir nichts dafür. Ja, natürlich können wir etwas dafür, gehen selber auditieren, gehen selber eure Leute dorthin schicken, das kostet Geld, das ist nicht sehr produktiv, aber nur so kannst du deine Kette im Griff haben.
Wie stehst du so zum Thema Zertifizierung und so ein bisschen Labels? Weil da hörst du immer wieder verschiedene Sachen. Das letzte, was ich gehört habe, war aus der Fischerei.
Haben wir alle gesehen. Ja.
Genau.
Hast du viel Netflix geschaut in der Corona-Zeit?
Das ist jetzt wieder eine böse Unterstellung. Aber ja. Nein, und das ist ja immer so ein bisschen ein Thema, wo man darüber redet, oder? Wie stehst du zu dem?
Ja, das ist mittlerweile auch, das ist auch eine Industrie geworden. Oder? Ich meine, Labels. Jetzt in unserem Bereich, das Problem ist auch noch ein politisches, oder? Und du hast Deutschland, wo ein extremer Treiber ist. Du hast die nordischen Staaten, die extrem weit sind, wenn es um das geht. Das Problem ist, die wollen alle auch ihre eigenen Labels haben. Also du hast zum Teil so europäische Labels, du hast zum Teil Labels, die in Deutschland stark sind, Labels, die im Norden stark sind. Und dann gibt es ein paar Labels, wo weltweit so gewisse Anerkennung haben. Aber du hast zum Beispiel in Amerika hast ROP, in Europa hast BSCI, dann hast du Fairway Foundation, du hast GOTS für Baumwolle, du hast Fairtrade Cotton für Baumwolle. Es gibt ein Vegan-Label, da musst du ein Blatt ausfüllen, ein A4-Blatt, du musst drei Linien ausfüllen. Nein, wir haben kein Leder, nein, wir haben keine tierischen Dinge. Und dann kommt das Label über. Also, es gibt ganz viele verschiedene, oder? Jetzt, wenn du mich fragst, was ist ein gutes Label, das sollte ich jetzt nicht sagen, weil wir sind noch nicht Mitglied, aber wir sind eines der Gründungsmitglieder vor dem Konkurs. Eines von der besten Label, also best ist so, ist nicht ein richtiger Ausdruck, von der konsequentesten Label ist sicher die Fairway Foundation. Mhm. Die kostet die Marke auch richtig Geld. Also, was nichts kostet, ist auch kein gutes Label. Also, das kostet ziemlich viel Geld, weil die gehen effektiv unabhängig kontrollieren. Das Controlling, also das Selbstcontrolling, das du ihnen musst geben, ist extrem heavy, also ist extrem viele Unterlagen. Es muss jemand haben, der sich nur um das kümmert. Und das ist für viele Marken, gerade Startups und so, unmöglich. Oder? Aber das ist ein Label, das wirklich extrem konsequent vorgeht. Würde ich sagen, sicher eins, wenn du eine Marke siehst, die Fairway Foundation Mitglied ist, kannst du davon ausgehen, die haben sehr viel gemacht. Oder die haben mindestens eine Person in der Firma, die nur das macht. Dann hast du Label wie GOTS. Das ist das Label, das beim Organic Cotton greift. Das ist von Deutschland aus getrieben. Die sind extrem penetrant. Also die sind wirklich extrem mühsam, wenn es ums Controlling geht. Die wissen alles. Die können also die Baumwolle zurückverfolgen bis aufs Feld. Und die sind also wirklich extrem genau. Und wenn eine Firma GOTS zertifiziert, kannst du auch davon ausgehen, dass mindestens die Baumwolle, die sie brauchen, dass die effektiv aus zertifizierten Quellen ist. Und dann hast du so Label wie BSCI, das sind so Selbstdeklarationsgeschichten. Die kommst du relativ. Ja, wenn du eine Fabrik hast, die einigermaßen gut aufgestellt ist, kommst du die Label relativ einfach über. Also sind jetzt nicht so die Label, da ist BSCI zertifiziert, das haut mir jetzt nicht vom Hocker. Oder? Und Fairtrade Cotton, also wir haben jetzt zum Beispiel das Programm mit Fairtrade Schweiz, da kannst du ebenfalls davon ausgehen, dass die Baumwolle, die du dann brauchst, die kommt, wie bei GOTS, die kommt aus zertifizierten Quellen und es wird auch kontrolliert. Also auch dort ist sicher auch ein Label, wo du darauf gehen kannst, dass das gut kontrolliert wird. Aber auch dort hast du natürlich nie hundertprozentige Garantie. Und dann gibt es ganz viele Schrottlabels, die einfach... Du kannst bei Wisch bestellen und dann draufkleben. Und, Ökotex ist sehr wichtig, aber Ökotex tut eigentlich prüfen, was für Substanzen du in der Färberei brauchst. Oder? Aber das heisst nicht, dass du ein ökologisches Produkt hast. Es hat einen Schritt in deiner Produktion prüft, nämlich die von der Färberei. Und ich würde jetzt beim Ökotex-Label selber der das Label nicht hat, dort musst du dann eher die Frage stellen, warum hat er es nicht? Weil das hat eigentlich jede Firma, die irgendwie ein Minimum an Standards für das sollte das Ökotex 100 Label haben. Also die Firma, die den Ökotex 100 extrem nach vorne stellt, kannst du davon ausgehen, dass sie sonst nichts haben, oder? Aber das haben wir dafür, oder? Aber das sind schon so Label oder Ökotex 100 zum Beispiel, dass ich jetzt in der Schweiz bei Testex Zürich prüft, dann musst du Textilien einschicken, wird geprüft, kommst du Prüfbericht über und dann kommst du Zertifikat über. Oder? Also das sind alles, alles Zertifikate, wo für das, was sie sozusagen, das, was sie sagen, dass sie machen, die machen das relativ genau und relativ lückenlos verfügbar. Labels kannst du am besten durch bei den Schweizer NGOs schauen, die haben so wer ist da am Start? Ja, müssten wir auch mal googeln haben. Aber die haben damals so einen Katalog mit den Labels, wie sie sie einschätzen, welche Labels gut sind. Also eben, wo davon kannst du ausgehen, dass sie lückenlos sind und welche weniger. Also da. Aber in dem Labelsalat kann man sich relativ schnell verlieren. Ja.
Aber inwiefern ist jetzt das zum Beispiel für euch wichtig, dass ihr jetzt zum Beispiel das eigene Label, das du vorher angesprochen hast, vielleicht dann mal habt? Ist das gegenüber dem Kunden wichtig oder dem B2B-Partner? Oder für wer ist denn das mega wichtig?
Also Fairware Foundation ist ja nicht einfach nur das Label, sondern das ist effektiv ein... Das ist wie eine Gemeinschaft von Marken, die schaffen zusammen. Du hast Sitzungen jährlich, wo du an eine Board-Sitzung gehst. Also du hast nicht nur einfach nur das Label beziehen, sondern du schaffst mit an gewissen Projekten. Minimumlöhne sind dort das Thema. Also dort tut man wirklich, auch an der Wurzel des Problems schaffen, im Verbund mit anderen Marken. Oder? Das ist das Spezielle an Fairway Foundation, meiner Meinung nach. Warum wir mit dort gerne wieder dabei wären, ja, ich finde einfach, das ist, dann kannst du vieles anderes kannst aufhören oder musst mindestens auch nicht mehr vorstellen in der Kommunikation, weil dann kannst du sagen, okay, wir sind Fairway Foundation Member, das reicht. Das ist für mich klar, dann ist klar, das deckt alles ab, dann brauchst du alles andere gar nicht. Oder? Und das ist für mich so ein bisschen, für mich eher so ein der Gedanke. Oder? Und das ist sehr ein Konsequenzlabel und sicher das, was im Bereich Textil meiner Meinung nach einmal da in Zentraleuropa sicher am besten und konsequentesten schafft. Ja.
Was ist jetzt das, was du sagst? Du hast zwar ein paar Sachen schon angesprochen, aber was ist das, was du sagst, hey, ist für uns, für die Zukunft mega, mega wichtig, dass man das von außen wahrnimmt für unser weiteres Wachstum?
Du meinst jetzt von den Labels?
Allgemein. Also wirklich jetzt von den Trends her, vom Angebot her, vom Auftritt her etc.
Also ich glaube, labeltechnisch ist nicht so. Eben, ich glaube, viele sehen, ja, die haben die Label und so, okay. Was sicher ein wichtiger Punkt ist, dass wir vorher angesprochen haben, also Materialien. Da merke ich, dass momentan schon ein bisschen Umdenken im Gang. Viele Leute, Mikroplastik ist ein riesiges Thema, Polyester, eben recyceltes. Wir haben zum Beispiel das T-Shirt, das ich da mitgebracht habe, das ist ein recyceltes Baumwoll-T-Shirt. Auch das sind Produktionen, die bei uns jetzt schon laufen. Also da haben wir jetzt zum Beispiel Primark, die haben bei ihnen da gerade einen Container bestellt. Oder? Also das sind einfach so Konzepte, wo man Baumwollabfall oder Baumwollrücknahme tut sozusagen schreddern. Es gibt dann so eine Art Glukose, so eine Masse, dann tut man sie wieder zu einem Faden spinnen. Das gibt dann zwar keine qualitativ hochstehende, langstapelige Fäden, aber genug gut, um so einen Open-End-Faden zu machen, um ein cooles Freizeit-T-Shirt zu machen. Ist dann auch vom Preis her nicht eins, der 29 kostet. Das wäre dann eins, wo man dann eher irgendwie für 19 können oder für 14 können verkaufen, aber wo dann wirklich die, anstatt die Baumwolle verbrannt wird oder vorgerührt wird, hat sie noch einiges zweites Leben und gibt es ein T-Shirt draus. Also Upcycling ist ein Riesenthema in der Branche. Recycling sowieso, Upcycling und das Cradle to Cradle, also dass sozusagen du ein T-Shirt hast, wo den ganzen Zyklus macht. Also von dem Zeitpunkt, wo du kaufst, bis du wieder fortrührst, kann man das T-Shirt eigentlich immer wieder zum neuen Leben erwecken. Also das Cradle-to-Cradle-Konzept, das wird, damit haben sie bei uns schon irgendwie vor 20 Jahren geredet von dem, das kommt langsam so in ein Maturitätslevel hier, wo es wirklich jetzt Kalida hat, glaube ich, ein Produkt gehabt, was sie gebracht haben. Also da kommen jetzt wirklich die ersten Produkte, die dann in das Thema einsteigen, tiefer gehen. Also Material ist sicher ein Riesenthema. Ja. Also eben der ganze Recyclingbereich etc. Bio, das haben wir jetzt gesehen, das ist gut. Bio kannst du einkaufen, gibt es tonnenweise ab dem Wert. Jetzt kann man noch sagen, ja gut, nur Bio reicht nicht. Es muss Fairtrade-zertifizierte Bio-Baumwolle sein, okay, aber ich glaube, dort gibt der Markt relativ viel her im Moment, obwohl auch dort sind die Ernten sind je nach Situation verschieden. Und eben die recycelten Sachen, auch die Polyester, du hast vorher etwas erzählt von Bambu, von Tencel, das sind so alles so ein bisschen natürliche, atmungsaktive Fasern, denen sage ich auch relativ eine gute Zukunft voraus, da wird auch viel in die Richtung, wird sicher viel gehen in den nächsten Jahren.
Was ich auch schon gehört habe, ich weiß nicht, ob das stimmt, ist, dass so ein bisschen die verschiedenen Textilproduzenten beziehungsweise so die Läden, die Sachen vertreiben, wenn sie es eben nicht können verkaufen können, nach der dritten Aktion oder was es denn ist, dass das Zeug einfach wirklich entsorgt wird und dass es wirklich unglaubliche Mengen sind, die da eigentlich wirklich jedes Jahr, ich weiß nicht, verbrannt werden oder was auch immer. Auf jeden Fall, da ist eigentlich immer eine riesige Überproduktion, oder?
Riesig, riesig. Ja, das ist so. Das passiert auch so. Und wir wissen ja, dass Zalando die günstigen Teile nicht zurücknimmt das Lager, sondern ebenfalls entweder sie liquidieren oder auch direkt schreddern. Und das ist auch bei Amazon so. Da hat man ja auch gesehen, also das ist eine Retour, wo das Produkt, das 19 Franken kostet, das sie vielleicht für, keine Ahnung, für 8 Franken eingekauft haben, wo Transportkosten muss einrechnen musst. Dann haben die eine relativ einfache Kalkulation und sagen, das lohnt sich nicht, dass wir einen Rücklauf machen von diesem Produkt, wir dürfen es zerstören. Kostet es weniger. Und im Textil ist es einfach so, auch jetzt wieder über die Corona-Zeit, ist natürlich brutal viel Ware hängen geblieben, oder? Und es wird halt einfach auch extrem viel produziert und viel zu viel produziert. Und bei diesen Firmen ist es halt einfach so, eben nach der dritten Liquidation, was machst du jetzt mit dem Produkt? Das hast du es auf 5,90 abgeschrieben. Und wenn du es dann bei 92 auch nicht verkaufst und wenn du einen Ständer anhängst und sagst, es ist geschenkt, dann ist das Problem, dann haben die Marken ein Problem, dass dann die Leute nur noch kommen, wenn sie es verschenken. Also bevor sie es verschenken, müssen sie es zerstören. Und sonst musst du es zurückführen, weil irgendwann brauchst du den Platz wieder am Point of Sale. Mhm. Also was machst du denn sonst? Zurückführen als Lager, das hat Switcher eben gemacht. Das ist einer der Gründe, warum Switcher irgendwann ist, einfach ein Problem gehabt mit diesen Überlagern. Oder? Irgendwann musst du Konsequenzen und sagen, entweder wir haben einen Markt, wo wir die Ware für im Kilopreis abstoßen, wo uns nicht stört. Das ist vielmals im Ostblock, Kosovo, dort in die Ding. Wenn du aber ein multi-internationaler Brand bist, kannst du das nicht erlauben, dass plötzlich an irgendwelchen Seitengassen, weiss ich, wo deine Produkte zu irgendeinem Preis angeboten werden. Also, tust du für dich entscheiden, es ist besser, wir sie zerstören. Und da bin ich überzeugt, das sind tonnenweise, die da jede Saison zerstört werden, 100%. Und dann nicht nur billige Handhemden, das sind dann vor allem eben auch bei den hochwertigen, teuren Waren, weil die haben dann eben Angst, dass die Ware irgendwie, weiss ich, wo auftaucht, da bin ich überzeugt, da werden tonnenweise wird da zerstört.
Wenn die können Preise halten. Ne?
Eben.
Genau. Noch so ein bisschen zum Schluss, auch noch ein Thema, das sicher spannend ist, so ein bisschen Fast Fashion. Trotz allem Nachhaltigkeit, Recycling, Upcycling etc. Auch in meinem Umfeld immer noch mega viele Leute, die in die, ich sage jetzt mal, ein bisschen die günstigeren Läden gehen. Es gibt ja beide Trends ein bisschen, beziehungsweise das eine ist jetzt halt mega aktuell, aber das andere ist ja etwas, wo weiterhin aber auch gut läuft, oder?
Und du meinst Fast Fashion? Mhm. Ja, das ist ein Riesenmarkt. Mhm. Also Kanäle, die eingekauft werden, haben sich verschoben. Aber ich meine, About You, Zalando, you name it, oder? Also,
Jesus, ja.
Riesig. Was da hin und her geschickt wird, das ist enorm. Also nein, ich glaube nicht, dass Fast Fashion ist definitiv nicht tot. Gleichzeitig ist Fast Fashion, das sehen wir halt, das ist schon ein bisschen eine Altersgeschichte. Es ist wirklich so, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so 16, 30 bist du so in einem Alter, wo für dich dein tägliche Aussehen auch über das Textil extrem wichtig ist. Mhm. Und dort halt probierst du viel aus und änderst deinen Stil und dann Bohemien und dann wieder so und dann wieder das. Und ich merke einfach bei vielen Leuten, wenn dann Kinder ins Spiel kommen und Familie und Ding, dann wird einfach auch Bekleidung immer mehr basic, weil halt immer mehr funktionell und ja. Also ich glaube schon, dass das Und wir haben schon eine junge Generation, die anwächst, Friday for Future Generation, wo sich dem schon bewusst sind, dass sie vielleicht wieder mehr, weniger Fast Fashion und vielleicht wieder ein bisschen mehr qualitative Basics einkaufen. Aber wenn ich da sehe, wie sich da H&M und andere relativ schnell erholt haben aus der Krise, dann kannst du... Also, die haben mehr eine Krise gehabt und immer noch ein bisschen, wenn es darum gegangen ist, wie sie ihre Ware überhaupt können verkaufen. Also, der stationäre Handel hat das Problem. Aber das Konzept selber mit dem Textil, die haben sich jetzt ein bisschen suchen mit ihrem ganzen Online-Auftritt. Das ist immer noch brutal erfolgreich.
Weißt du, was Hype-Beasts sind?
Was?
Hype-Beast. Du hast es vorher ein bisschen angetönt. Sind eher ein bisschen jüngere Leute. Ich schaue auch auf YouTube, schaue so Videos. Die heissen damals, wie viel ist dein Outfit wert? Mhm. Und nachher sind meistens...
Und das schaue ich auf TikTok, oder?
Gibt es das auf TikTok?
Ja, ich glaube schon. Ja.
Auf jeden Fall gibt es dann so Strassenumfragen, dann halten es irgendwelche Jungs und Mädels an und dann fragen sie, die sind zum Teil zwischen 12 und 18 oder so, was ihr Outfit wert ist. Und wirklich, es ist aber jenseits, was die für Kleider tragen, beziehungsweise was die gekostet haben. Du bist ja vom Fach, du weißt also wahrscheinlich, was der Produktionspreis eigentlich dann ist für so ein T-Shirt, für so ein Hoodie. Wie erklärst du dir so ein bisschen, dass die Jungen so mittlerweile, muss ich wirklich sagen, so einen extremen Wert auf Kleider oder beziehungsweise aufs Äußere setzen?
Findest du das neu?
Mhm. Also bei uns, wir haben auch immer so ein bisschen Glück, dass wir cool unterwegs sind, aber wir haben nicht mal das Geld dafür, einen Pulli kaufen für 500 Stutz irgendwie von Givenchy oder irgend so etwas. Das haben wir nicht gemacht.
Ja, also was natürlich, das ist ja im Sneaker-Bereich so, was natürlich da extrem neu ist, ist das Pseudo-limitiert. Oder? Mein Sohn kommt und kauft irgendwie Peso, so ein super Brand, oder? Mit Katastrophenqualität, aber egal. Und sagt, ich muss jetzt deine Kreditkarte haben, ich gebe das Geld nicht, aber ich muss das jetzt bestellen, weil das ist nur in den nächsten zwei Stunden. Und dann ist es weg, oder? Und die kreieren so einen Hype um das Ding herum, oder? Also, Supreme war ja da der Vorreiter gewesen, oder? Und ich weiß nicht, das ist einfach so ein genial blödes Businesskonzept, das da mal einer hatte. Und scheinbar scheint das zu funktionieren. Ja. Über den Preis müssen wir nicht diskutieren. Das Peso-T-Shirt, das er dann bekommen hat, irgendwie mit einem mittelmäßig schönen Stick und einem katastrophalen Schnitt in einer katastrophalen Qualität, hat sicher nicht mehr als 5 Stutz gekostet. Aber verkauft haben sie es für 69. Also.
Und nachher, wenn du es dann bekommen hast, beim Launch, dann kannst du es sogar je nachdem resellen.
Ja, das ist bei den Sneakers auch so, habe ich gelernt. Oder? Kannst du für 100 Stutz. Also eben, das sind zum Teil Hoodies, die, weiß ich auch nicht, im Einstand 7, 8 Stutz kosten, T-Shirts, die 3, 4 Stutz kosten. Das ist klar, dann sind noch Lagerkosten und. Es ist klar, dass die das auch nicht 1 zu 1. Aber wenn du dann siehst, 69, 89, 100 und mehr, dann ist klar, ich meine, das sind Margen, die sind jenseits. Oder? Und ich habe das Zeug angeschaut, das ist nichts Spezielles. Also das ist wirklich 0815 Textil, nicht einmal irgendwie eine spezielle Baumwolltyp oder irgendeine spezielle Farbe. Die haben sich nicht mal Mühe gegeben, irgendetwas Spezielles zu machen. Das ist wirklich 0815 war, zum Teil auch irgendwo in einem Hinterhof produziert. Also ja, aber du weißt, wie es ist. Wir hatten schon eine Marke in unserer Jugend. Also Markenprodukte sind für uns schon wichtig gewesen.
Klar.
In einer gewissen Zeit. Und so ist es halt bei ihnen. Und das ist halt schon extrem getrieben durch die Influencer, durch die ganzen Geschichten. Also mein Sohn kauft nur Zeug, die er halt irgendjemand sieht. Irgendeiner hat das irgendjemand promotet. Und dann irgendeiner heisst, hey, ich muss jetzt ein Peso-T-Shirt haben. Okay. Ich habe ihm jetzt ein Switcher-Bob-T-Shirt gebracht, weil ich habe herausgefunden, das ist jetzt eine Werbung für unser Switcher-Bob-T-Shirt. Das ist 38-jährig, das T-Shirt. Das ist ein Classic Oversize Shirt, das die breiten Ärmel hat da, und auf der Seite tubular ist, also keine Seite nicht hat. Und ich habe jetzt herausgefunden, das T-Shirt ist extrem Trend im Moment bei der Streetwear, bei den Jungs. Und ich habe ihm jetzt 10 gebracht und gesagt, leg das mal an. Und dann hätte er müssen sagen, ja, das ist genau das, was ich brauche. Das ist top.
Und mit dem Label ist er auch zufrieden?
Nichts, es ist einfach ein Switcher-Label drin, aber draussen steht ja nichts. Oder? Das finde ich nicht schlimm, dass nichts drauf steht. Okay? Nein, mit dem Label ist natürlich nicht okay, aber er leitet sich auf jeden Fall an. Also ich kann den Jungs nur empfehlen, die zuhören. Switcher Bob 2001 ist euch ein T-Shirt.
Apropos Werbung zum Schluss, mach unbedingt noch ein bisschen Werbung, beziehungsweise wo kann man dich finden auf Social Medias und eben auch Switcher, Homepage etc.
Social Media, bin ich eigentlich nur privat unterwegs, aber auf LinkedIn habe ich ein öffentliches Profil. Ich glaube, ist Mark Jossi auch im Wort geschrieben. Dort tue ich gerne mal etwas posten. Nicht so viel wie andere, aber ich gebe mir Mühe. Mhm. Bin nicht immer so inspiriert, aber manchmal bin ich. Ich tue auch gerne mal Antworten. Auf Twitter bin ich manchmal auch ein bisschen politisch unterwegs, muss manchmal auch sein. Und ansonsten, wo könnte ich noch sein? Unsere Homepage, switcher.com. Mhm. Wenn ihr eine Firma habt oder irgendeinen Anlass oder irgendetwas, wenn ihr ein T-Shirt drucken, schreibt uns auf info@switcher.com. Wir haben über 200 Partner in der ganzen Schweiz, die mit uns zusammen das machen. Also die kaufen das Textil bei uns ein, tun es dann veredeln. Da schauen wir euch gerne schauen, dass ihr eine gute Offerte bekommt oder dass wir können vermitteln können. Das wäre cool, ja, wenn ihr da vielleicht an uns denkt, wenn ihr da mal irgendein Projekt habt. Sind wir immer offen.
Unbedingt. Du hast gerade vorhin etwas angesprochen, so ein bisschen politische Äußerungen etc. Und du bist auch sonst einer, der eben gerne mal anspricht oder beziehungsweise sagt, was er denkt. Ist das grundsätzlich ein Problem? Hast du gemerkt, das ist irgendwie ein Problem so ein bisschen in dieser Businesswelt? Oder wird das eher geschätzt? Weil ich persönlich finde das sehr sympathisch, wenn einer seine Meinung sagt, obwohl man muss ja nicht immer die gleiche Meinung sein. Aber wie ist so ein bisschen deine Erfahrung?
Ja, es ist ein bisschen zwiespältig. Du musst wirklich aufpassen. Ja. Weil du vertrittst eine Firma und du musst schlussendlich schon die Firmeninteresse vertreten. Und wenn du jetzt in dieser ganzen Corona-Geschichte, also ich sehe zum Teil auf LinkedIn mit Grauen, zum Teil Geschäftsführer von renommierten Firmen, die da einen auf Oberschwurbler machen, wo ich einfach muss sagen, das ist absolutes No-Go. Das ist deine persönliche Meinung. Dann würde ich jetzt meine Firma nicht mit reinziehen und das auf LinkedIn irgendwie posten. Also da bin ich zum Teil schon ein bisschen schockiert, wie da teilweise fahrlässig irgendwelche Theorien rausgeblasen werden. Aber ansonsten, ich habe einen Post gemacht auf LinkedIn, wo es um die Abstimmung gegangen ist, unter anderem um das CO2-Gesetz und um die Landwirtschaftsgesetz, wo ich einfach gemerkt habe, all die grossen Firmen, die da Nachhaltigkeit, CO2, wo immer Position beziehen und sich gerne ihn nach vorne stellen, da hast du gemerkt, niemand hat auch nur irgendetwas gesagt. Niemand hat auch nur irgendwie eine Empfehlung abgegeben für eine von diesen Abstimmungen, weil es genau gewusst haben, wenn wir das machen, und das ist jetzt halt so in der Schweiz, dann haben wir 50%, die sagen, hey, das ist cool, und 50% sagen, jetzt die auch noch. Also jetzt kaufe ich gar nichts mehr bei denen. Oder? Und das ist halt schon ein bisschen das Problem, wo einem, muss ich ehrlich sagen, wo mir drinnen steckt. Oder meine persönliche Meinung, soll ich jetzt die wirklich kundtun? Jetzt im Landwirtschaftsgesetz zum Beispiel habe ich das Gefühl gehabt, das geht zu weit. Ich kenne sehr viele Bauern und habe das Gefühl gehabt, da probiert man irgendwie ein Problem zu lösen mit irgendwelchen Gesetzen, die man jetzt da von oben herab tut, durchsetzen. Ich bin dort immer noch der Meinung, dass die sehr wahrscheinlich bessere Lösungen finden, wenn sie endlich zusammenhocken und zusammen schauen, dass sie in die richtige Richtung arbeiten. Alle wollen sauberes Wasser in der Schweiz, auch Bauern. Aber das jetzt über ein Gesetz sozusagen, über alle hier runterbrechen, habe ich jetzt nicht den richtigen Approach gefunden. Hat man jetzt auch gesehen an der Urne. Aber beim CO2-Gesetz, schau, ich vertrete eine Firma, die effektiv sehr nachhaltig ist. Aber auch dort bin ich der Meinung, wenn Sachen müssen über Gesetze reguliert werden, dann ist es meistens nicht der richtige Ansatz. Oder? Ich bin immer noch der Meinung, wir könnten mehr machen in der Schweiz, wenn man zum Beispiel den Leuten anständige Subventionen gibt, dass sie zum Beispiel ihre alten Fenster drinnen mal sanieren. Schon ganz schweizweit. Oder? So pragmatische Approach, wo direkt bei den Leuten ankommen, wo man direkt etwas dazu beitragen kann. Und wenn man ein CO2-Gesetz verabschieden, wo dann wieder irgendwelche Benzinsteuern erhoben werden. Und es ist halt schon, das trifft dann immer wieder den, der sonst schon am untersten Ende ist von der Nahrungskette, der halt mit dem Auto muss von seinem Dorf irgendwann, dann trifft es den halt auch wieder. Oder? Und ich glaube, dort haben wir schon noch bessere Ideen. Ich bin schon der Meinung, wir müssen vorwärts machen, wenn es um CO2 geht. Wenn ich sehe, in Indien, Südindien, 50% erneuerbare Energien, Wind und Solar. Da haben wir in der Schweiz jetzt Wind, ist jetzt vielleicht nicht gerade unser Ding, aber da haben wir noch x Sachen, Potenzial, wo man könnte Gas geben. Also ich bin nicht, überhaupt nicht der Meinung, dass wir nichts mehr machen, sondern wir müssen viel mehr machen. Aber das immer muss mit Gesetz oder mit neuen Gesetzgebungen muss gemacht werden, bin ich nicht so überzeugt. Manchmal denke ich, dass die Leute, Eigenverantwortung für die Leute, vielleicht mit einem Stimulus vom Staat, gewisse Subventionen für gewisse Aktivitäten, hat sehr wahrscheinlich eine grössere Breitenwirkung. Aber das ist auch nur meine Meinung, oder?
Schönes Schlusswort gewesen.
Ist das Schlusswort gewesen?
Amen, ja. Hey Marc, von Herzen, vielen herzlichen Dank.
Danke dir.
Mega, mega Spass gemacht. Auch wieder ultra interessant gewesen, obwohl du, glaubst, das Gefühl gehabt hast, es wird nicht so interessant und so, aber ich kann dir sagen, vielleicht weil du das jetzt so empfindest, ist das jetzt in dem Fall nicht sehr repräsentativ. Ich habe es ja gesehen, beim letzten Podcast, das war mega spannend und bei den Leuten mega gut angekommen. Okay. Wie gesagt, nochmal herzlichen Dank und wie immer gehört im Gast die letzten Worte.
Das nächste Mal machen wir einen Polit-Talk, okay? Maybrit Illner oder so. Nein, merci vielmals, coole Sache. Hört den Podcast, mach weiter so und ich wünsche dir alles Gute in diesem Jahr. Danke vielmals.